Willkommen zurück zur 10. Nacht, die Nacht der Verfolgung. Als die Magier sich in Jerusalem von Herodes verabschiedet hatten und in Bethlehem angekommen waren, begegneten sie dem Herodes auf eine andere Weise. Wenige Kilometer südöstlich des Orts erhebt sich ein steiler Kegel markant aus der Landschaft. Es ist der Har-Hordos oder das Herodion, eine Festung, die sich Herodes hatte bauen lassen. Es war ursprünglich ein runder Berg, den Herodes zu einer vulkanähnlichen Form aufschütten ließ und der so fremd in den Hügeln Judäas steht wie das Königtum des Herodes in der Geschichte dieses Volkes. Als stete Warnung, der gehasste und gefürchtete König, dieser Mörder auf dem Thron sei jederzeit gegenwärtig, erhob sich dieser Berg gegenüber Bethlehem. So hat es durchaus Sinn, dass jene blutige Geschichte folgt nach der Herodes, als er sah, dass die Weisen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land gezogen waren und er also betrogen sei, alle Knaben in Bethlehem töten ließ, die zweijährig und darunter waren. Und das ist keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern entspricht seiner jahrzehntelangen Praxis. Wenn ein Aufruhr drohte, wenn der Hass der ausgebeuteten und erniedrigten Judäer aufflammte, verließ Herodes Jerusalem und brachte sich auf seiner Burg bei Bethlehem in Sicherheit. Wurde es noch gefährlicher, konnte er sich und seinen ganzen Hof auf die grandiose Bergfestung Masada am Toten Meer verlegen. Und als letzte Zuflucht für den gehetzten, von Angst gejagten Tyrannen blieb ihm am Ende noch die Festung Machaerus im heutigen Jordanien. Herodes, der kein Jude war, sondern aus dem Wüstenvolk der Idumäer stammte, wurde um das Jahr 73 vor Christus geboren. Über seinen Lebensweg sagt ein Zeitgenosse: Herodes stahl sich seinen Thron wie ein Fuchs. Er regierte wie ein Tiger. Er starb wie ein Hund. Das dürfte zutreffen. Um im jüdischen Gerichtshof die Mehrheit der Stimmen auf seiner Seite zu haben, ließ er 45 Mitglieder hinrichten und ersetzte sie durch ihm ergebene Leute. Die hohen Priester ernannte und beseitigte er, wie er es für tunlich hielt. Er überzog das ganze Land mit Festungen, die ihm teils als Gefängnisse für politische Gegner, teils als Fluchtburgen dienten. Er ließ seine Gemahlin Mariamne ebenso hinrichten wie ihre Mutter und seine eigenen Söhne Alexander und Aristobul. Augustus soll danach gesagt haben, er möchte lieber ein Schwein im Haus des Herodes sein als sein Sohn. Wenn er einen Aufstand von Soldaten witterte, ließ er ganze Truppenteile hinrichten. 6000 Pharisäer, die sich weigerten, dem Kaiser den Treueid zu leisten, wurden umgebracht. Wenn jemand unter den Juden, die auf den Messias warteten, von dieser seiner Hoffnung sprach, also von seiner Hoffnung auf einen König, der an die Stelle des Herodes treten sollte, wurde er hingerichtet. In diese Stadt Jerusalem, in der niemand mehr wagte, von dem kommenden König, dem Christus, zu sprechen, kamen nun plötzlich fremde Männer aus dem Osten und fragten ahnungslos und mit erwartungsvollen Gesichtern: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir verstehen, dass Matthäus sagt: Da erschrak Herodes und mit ihm das ganze Jerusalem. Mag es sich nun mit dem Kindermord in Bethlehem zugetragen haben, wie es wolle, man mag ihn für historisch oder nicht historisch halten. Dass eine solche Reaktion dem Herodes voll entsprochen hätte, sowohl seiner Angst als auch seiner zügellosen Brutalität, steht außer Zweifel. Wenn er, was nach unseren Erkenntnissen noch immer geschichtliche Tatsache sein kann, in Wahrheit dieses Blutbad nicht veranstaltet haben sollte, dann träfe der Vorwurf des Neuen Testaments und sein Titel Kindermörder jedenfalls keinen Unschuldigen. Zuvor aber erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2. Ich stelle mir vor, wie Josef, als er aufwachte, in aller Heimlichkeit und Eile ihre paar Sachen zusammenpackte, Maria das wohl wenige Monate alte Kind auf den Rücken nahm, in dem landesüblichen Tuch und sie zu Fuß, vielleicht ist der Esel, mit dem wir sie gerne ausstatten, schon übertrieben, um Bethlehem herumgingen, die Stadt war voller Soldaten, nach Hebron und Beersheba, dann nach Westen an die Küste nach Gaza, heute die palästinensischen Flüchtlinge in einem schmalen Streifen Land zusammengedrängt leben und dann auf der alten Flüchtlingsstraße durch die Sanddünen des nördlichen Sinai bis an die ägyptische Grenze. Dort wartete mancher Asylsuchende Wochen und Monate, bis sich ihm der Schlagbaum auftat. Und ich stelle mir vor, was danach kam an Mühsal und Armut. Die Geschichte von der Flucht nach Ägypten gehört zur Weihnachtszeit, als wäre sie ein schönes, spannendes Kindermärchen. Wenn aber der Jude das Wort Ägypten hörte, dann fiel ihm die lange Geschichte der Verfolgungen ein, die mehr als 2000 Jahre lang die Menschen in das Land am Nil trieben, aus dem ganzen syrisch-palästinensischen Gebiet. Er sah auch seine eigenen Vorfahren, Hirten und Viehzüchter, die im Grenzgebiet zwischen Wüste und Kulturland wanderten, die im zweiten Jahrtausend vor Christus in eine Hungersnot gerieten und nach Ägypten flohen, aus der tödlichen Freiheit in die gesicherte Sklaverei, bis Gott sie eines Tages wieder in die Freiheit führte durch Wasser und Wüste nach einer abenteuerlichen Flucht. Und heute, im Jahrhundert des Flüchtlings, flüchten sie nicht nur auf Eseln, sondern auch auf Eisenbahnwaggons, auf Panschewagen oder zu Fuß, auf dem Rücken von Angehörigen oder auf Krücken. Millionen im Nahen Osten, in Indien und Pakistan, in Hongkong und anderswo in unserer Welt. Es ist wichtig zu wissen, dass das Kind Christus ein Flüchtling war. Aus dem Warschauer Ghetto ist ein Bekenntnis erhalten, in einer Flasche wurde es gefunden, das ein Jude vor seinem Tod ablegte. Josel Rakova spricht mit Gott. Es gibt nicht viel Schriftliches aus unserer Zeit, das einem Vergleich mit diesem Dokument standhielte. In der Tat, dies ist das Äußerste, zu dem ein Mensch in der Rede mit Gott gelangen kann, wenn das Dasein das Gesicht der Verfolgung trägt und doch der Stern über einem Menschen nicht verlischt. Josel Rakova spricht mit Gott. Wenn die Not beginnt, will ich dir ein Loblied singen. Aus Qumran. Ich, Josel, Sohn des Josel Rakova von Tarnopol, ein Nacheiferer des Gerarabi und Nachkomme der großen Tzadikim aus den Familien Rakova und Meisel, schreibe diese Zeilen, während das Warschauer Ghetto in Flammen steht. Das Haus, in dem ich mich befinde, ist eines der letzten, das noch nicht brennt. Schon seit einigen Stunden werden wir von heftigem Artilleriefeuer beschossen und ringsum stürzen die Mauern ein. In kurzer Zeit wird auch dieses Haus, wie fast alle anderen Häuser des Ghettos, seinen Bewohnern und Verteidigern zum Grab werden. Die roten Sonnenstrahlen, die durch das kleine, halbvermauerte Fenster meines Zimmers hereinkommen, dieses Zimmers, aus dem ich Tage und Nächte lang den Feind beschossen habe, zeigen mir, dass es Abend wird. Die Sonne kann nicht wissen, wie wenig ich es bedauere, dass ich sie nicht mehr aufgehen sehen werde. Mit uns ist etwas Merkwürdiges geschehen. Alle unsere Begriffe und Gefühle haben sich gewandelt. Der plötzliche Tod, der uns überfällt, erscheint uns als Erlöser, als ein Befreier, als ein Kettenbrecher. Ich habe die Tiere des Waldes sehr lieb, darum tut es mir bitter weh, wenn man die Bösewichte, die heute in Europa rasen, mit ihnen vergleicht. Es ist nicht wahr, dass Hitler etwas Tierisches an sich hat. Meiner Überzeugung nach ist er ein typisches Kind unserer modernen Menschheit. Diese Menschheit hat ihn geboren und geformt und er ist der offenbarste Ausdruck ihrer tief verborgenen Wünsche. Als ich mich im Wald versteckte, begegnete mir in der Nacht ein Hund, ein kranker, verhungerter Hund. Vielleicht war er sogar voll, den Schwanz zwischen die Beine geklemmt. Wir spürten sofort die Gemeinsamkeit unserer Lage, denn den Hunden ging es auch nicht viel besser als uns. Er hat sich an mich geschmiegt, hat seinen Kopf in meinen Schoß vergraben und mir die Hände geleckt. Ich glaube, ich habe nie vorher so geweint wie in dieser Nacht. Ich bin ihm um den Hals gefallen und habe geweint wie ein Kind. Es wird niemanden wundern, wenn ich sage, dass ich damals die Tiere beneidete. Aber ich empfand noch etwas anderes als Neid. Es war Scham. Ich habe mich vor dem Hund geschämt, dass ich kein Hund bin, sondern ein Mensch und dass wir in einen Geisteszustand geraten sind, wo uns das Leben ein Unglück, der Tod ein Erlöser, der Mensch eine Plage und die Nacht ein Labsal sind. Millionen Menschen in der weiten großen Welt, verliebt in den Tag, in Sonne und Licht, haben keine Ahnung davon, wie viel Finsternis und Unglück die Sonne uns gebracht hat. Sie ist zum Werkzeug in den Händen der Bösewichter geworden. Sie wurde von ihnen benutzt, um die Spuren derer anzuleuchten, die sich vor ihnen retten wollten. Als ich mich mit meiner Frau und meinen Kindern, es waren 6, in den Wäldern versteckte, hat die Nacht, nur die Nacht, uns in ihrem Schoß verborgen. Der Tag hat uns denen ausgeliefert, die unsere Seelen suchten. Niemals werde ich den Feuerhagel vergessen, der auf die tausende Flüchtlinge auf der Straße von Grodno nach Warschau herunterregnete. Mit der Sonne sind auch die Flugzeuge aufgestiegen und haben uns gemordet und gemordet. Bei dieser Schlechterei kam meine Frau um mit dem 7-monatigen Kind im Arm. 2 weitere meiner restlichen 5 geliebten Kinder verschwanden an diesem Tag. Sie haben David und Jehuda geheißen und einer war 4, der andere 6 Jahre alt. Bei Sonnenuntergang sind die wenigen Überlebenden weiter ihren Weg in Richtung Warschau gegangen. Ich aber mit meinen 3 übrig gebliebenen Kindern bin durch die Wälder und Felder rings um den Schlachtplatz geirrt und habe die verlorenen Kinder gesucht. Wie Messer haben die ganze Nacht hindurch unsere Stimmen die Totenstille zerschnitten. David, Jehuda! Aber nur ein hilfloses, herzzerreißendes Echo hat unsere Schreie beantwortet, wie ein Totengebet. Ich habe meine beiden Kinder nie mehr gesehen. In einem Traum befahlen sie mir, sie nicht weiter zu suchen, da sie sich in Gottes Hand befänden. Meine letzten Kinder kamen im Warschauer Ghetto um. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Wie Hiob kann ich von mir sagen, ich bin nicht der Einzige. Nackt bin ich geboren, nackt kehre ich zur Erde zurück. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, so kann ich behaupten, soweit ein Mensch überhaupt etwas mit Sicherheit behaupten kann, ich hatte ein herrliches Leben. Mein Leben war einmal vom Glück gesegnet, aber ich wurde nie übermütig. Ich hatte ein offenes Haus für jeden Bedürftigen und ich war glücklich, wenn ich einem Menschen gefällig sein konnte. Ich habe Gott in glühender Hingabe gedient und meine einzige Bitte an ihn war, ich solle ihm dienen dürfen, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft. Nach all dem, was ich erlebt habe, kann ich nicht behaupten, dass diese Einstellung ganz unverändert geblieben ist. Mit Sicherheit aber kann ich behaupten, dass sich mein Glaube an ihn nicht um ein Haar verändert hat. Früher, als es mir gut ging, war meine Beziehung zu ihm wie zu einem, der mir immer Gnade erwiesen hat und in dessen Schuld ich immer war. Jetzt aber ist es die Beziehung wie zu einem, der auch mir etwas schuldet. Darum denke ich, ich habe das Recht, ihn zu mahnen. Ich fordere aber nicht wie Hiob, Gott möge mit seinem Finger auf meine Sünde zeigen, damit ich weiß, womit ich die Strafe verdiene. Größere und bessere als ich sind der Ansicht, dass es sich bei dem, was jetzt geschieht, nicht mehr um Strafe für Sünden handelt. Es geht um etwas Besonderes vor in der Welt. Es ist jetzt die Zeit, da der Allmächtige sein Gesicht von den Betenden wendet. Gott hat sein Gesicht vor der Welt verstellt. Und darum sind die Menschen ihren eigenen wilden Trieben überlassen. So denke ich, ist es ganz natürlich, dass, wenn die Triebe die Welt beherrschen, diejenigen die ersten Opfer sein mussten, in denen das Göttliche und Reine lebt. Das mag kein Trost sein, Aber wie das Schicksal unseres Volkes nicht durch irdische, sondern außerirdische Gesetze bestimmt wird, durch geistige und göttliche, so muss der Gläubige in diesen Ereignissen einen Teil der großen göttlichen Rechnung sehen, im Verhältnis zu der menschlichen Tragödien bedeutungslos werden. Das bedeutet aber nicht, dass ein frommer Jude das Urteil einfach annimmt, wie es ist, und sagt, Gott hat recht und sein Urteil ist gerecht. Zu sagen, dass wir die Schläge verdienen, die wir bekommen, heißt uns selber missachten und den Namen Gottes geringschätzen. Ich habe noch 3 Flaschen Benzin. Sie sind mir teuer wie dem Säufer der Wein. Nachdem ich die letzte Flasche über meine Kleider gegossen habe, werde ich diese Zeilen in die leere Flasche in den Ziegeln des halb vermauerten Fensters verstecken. Sollte jemand die Zeilen finden und lesen, so mag er vielleicht das Gefühl eines Juden verstehen, eines von Millionen, der gestorben ist, verlassen von Gott, an den er so stark glaubte. Die anderen beiden Flaschen werde ich auf den Köpfen der Übeltäter in Flammen aufgehen lassen, wenn mein letzter Augenblick gekommen ist. 12 Menschen waren wir in diesem Zimmer, als der Aufstand begann. Und 9 Tage lang haben wir gegen den Feind gekämpft. Meine 11 Kameraden sind gefallen. Sie sind still gestorben. Selbst der kleine Junge ist still gestorben wie seine älteren Kameraden. Das geschah heute früh. Der Junge war auf den Berg von Toten geklettert, um durch das halb vermauerte Fenster zu schauen. So stand er einige Minuten neben mir. Plötzlich ist er hinübergefallen, ist hinuntergerollt von dem Leichenhaufen und wie ein Stein liegen geblieben. Zwischen den beiden schwarzen Locken auf seiner kleinen bleichen Stirn stand ein Blutstropfen, eine Kugel durch den Kopf. Gestern früh, als der Feind sein Feuer gegen unsere Festung eröffnete, eine der letzten im Ghetto, haben alle noch gelebt. 5 wurden verwundet und haben weitergekämpft. Im Verlauf der beiden Tage sind alle gefallen. Einer nach dem anderen und einer auf den anderen, so wie sie, einer nach dem anderen auf Wacht standen, bis eine Kugel sie traf. Ich habe nur noch 3 Flaschen Benzin. Munition habe ich keine mehr. Aus den 3 Stockwerken aber wird noch heftig geschossen. Sie können mir aber keine Hilfe senden, da allem Anschein nach die Treppe durch Kanonenfeuer zerstört wurde. Ich glaube, das Haus ist im Einstürzen. Ich liege auf der Erde, während ich diese Zeilen schreibe. Ringsum liegen meine toten Kameraden. Ich schaue in ihre toten Gesichter und es scheint, als ob sie lächelten, als wollten sie sagen, hab ein wenig Geduld, du Narr, noch ein paar Minuten und auch dir wird alles klar werden. Besonders das Gesicht des kleinen Jungen, der wie schlafend neben meiner rechten Hand liegt. Sein kleiner Mund scheint zu lächeln und mir, der noch lebt und fühlt und denkt wie ein Lebendiger, mir scheint, dass er mich auslacht. Er lacht mich aus mit jenem stillen und vielsagenden Lächeln eines Menschen, der viel weiß und der mit einem Menschen spricht, der nichts weiß und sich einbildet, alles zu wissen. Er weiß schon alles und ihm ist alles klar. Er weiß, warum er geboren wurde und warum er so früh sterben musste, da er doch erst 5 Jahre lebte. Und falls er es nicht weiß, so weiß er doch wenigstens, dass das Ja-Wissen und das Nichtwissen darüber unwichtig und bedeutungslos ist im Angesicht der göttlichen Herrlichkeit in jener besseren Welt, in der er sich jetzt befindet. Vielleicht in den Armen seiner ermordeten Eltern, zu denen er zurückgekehrt ist. In 2 Stunden werde auch ich wissen. Falls das Feuer nicht mein Gesicht aufzehrt, wird vielleicht auch auf meinem Gesicht nach meinem Tod ein ähnliches Lächeln ruhen. Vorläufig aber lebe ich noch, und vor meinem Tod will ich als ein Lebender zu meinem Gott sprechen, wie ein einfacher, lebendiger Mensch, der den großen, aber unglückseligen Vorzug hatte, ein Jude zu sein. Ich bin glücklich, zum unglücklichsten aller Völker der Welt zu gehören, dessen Tora die höchste Moral und das schönste aller Gesetze vertritt. Diese Tora wurde noch geheiligter und noch ewiger durch ihre Schändung und Entheiligung durch Gottes Feinde. Ich glaube, man ist zum Juden geboren wie zum Künstler. Man kann sich nicht davon befreien. Das ist der göttliche Vorteil in uns, der uns zum auserwählten Volk macht. Wer das nicht versteht, wird nie den höheren Sinn unseres Märtyrertums verstehen. Es gibt kein ganzeres Ding als ein gebrochenes Herz, sagte ein großer Rabbi. Und es gibt kein auserwählteres Volk als jenes, das immer verfolgt wird. Falls ich bisher nicht geglaubt hätte, dass Gott uns zum auserwählten Volk bestimmt hat, unsere Leiden haben mich davon überzeugt. Ich glaube an den Gott von Israel, auch wenn er alles dazu getan hat, mich an ihn unglauben zu machen. Ich glaube an seine Gesetze, auch wenn ich seinen Taten die Berechtigung abspreche. Meine Beziehung zu ihm ist nicht mehr die eines Knechts zu seinem Herrn, sondern die eines Schülers zu seinem Lehrer. Ich frage ihn. Du sagst, wir haben gesündigt. Natürlich haben wir gesündigt. Dass wir dafür bestraft werden, auch das kann ich verstehen. Ich will aber, dass du mir sagst, ob es eine Sünde in der Welt gibt, die eine solche Strafe verdient. Du sagst, du wirst unseren Feinden heimzahlen. Ich glaube es, dass du ihnen mitleidlos heimzahlen wirst, daran zweifle ich nicht. Ich will aber, dass du mir sagst, ob es eine Strafe in der Welt gibt, die das Verbrechen sühnen kann, das uns begangen wurde. Und du sagst vielleicht, es sei keine Frage von Strafe und Sühne, dass du nur dein Gesicht abgewendet und sie ihren Trieben überlassen hast. Ich will dich fragen, Gott, und diese Frage versenkt mich wie ein verzehrendes Feuer. Was soll denn noch geschehen, damit du uns dein Gesicht wieder zuwendest? Ich will dir klar und offen sagen, dass wir jetzt mehr als in jeder anderen Epoche unseres unendlichen Leidensweges, wir die Gepeinigten, die Geschändeten, die Erstickten, die lebendig Begrabenen und lebendig Verbannten, wir und Verbrannten, wir die Beleidigten und Erniedrigten, die zu Millionen Ermordeten, das Recht haben zu wissen, wo die Grenzen deiner Geduld liegen. Und noch etwas will ich dir sagen. Du sollst den Strick nicht allzu sehr anspannen, sonst könnte er, Gott verhüte, reißen. Die Versuchung vor die du uns gestellt hast, ist so schwer und bitter, dass du jenen deines Volkes verzeihen sollst und musst, die sich in Unglück und Verzweiflung von dir abgewandt haben. Verzeih jenen, die sich in ihrem Unglück von dir abgewandt haben, aber auch denjenigen deines Volkes, die sich in ihrem Glück von dir abgewandt haben. Du hast unserem Leben einen so unendlichen und bitteren Kampf beigegeben, dass die Feigen unter uns diesen Kampf vermeiden mussten und davonliefen, so schnell sie ihre Füße trugen. Schlag sie nicht dafür. Feige schlägt man nicht. Gegenüber Feigen hat man Mitleid. Und mit ihnen habe mehr Mitleid, Gott, als mit uns. Verzeih auch denjenigen, die deinen Namen gelästert haben, die anderen Göttern zu dienen begannen, die gleichgültig gewesen sind gegen dich. Du hast sie so sehr geschlagen, dass sie nicht mehr glauben, dass du ihr Vater bist, dass sie überhaupt einen Vater hätten. Ich sage dir das alles, weil ich an dich glaube, weil ich an dich mehr glaube denn je, weil ich jetzt weiß, dass du mein Gott bist, weil du nicht der Gott derjenigen sein kannst, deren Taten das schreckliche Ergebnis ihrer kämpferischen Gottlosigkeit sind. Falls du nicht mein Gott bist, wessen Gott bist du? Der Gott der Mörder? Falls die, die mich hassen, die mich morden, so schlecht sind, so finster, wer bin dann ich, der etwas in sich trägt, in deinem Licht, von deiner Güte? Ich kann dich nicht loben für die Taten, die du duldest. Ich segne aber und lobe dich für deine schreckliche Größe, die gewaltig sein muss, wenn selbst das, was jetzt geschieht, auf dich keinen Eindruck macht. Und eben, weil du so groß bist und ich so klein, bitte ich warne dich um deines Namens willen. Höre auf, deine Größe zu beweisen, indem du die Unglücklichen schlägst. Ich bitte dich auch nicht darum, die Schuldigen zu schlagen. Es liegt in der schrecklichen Natur der Ereignisse, dass sie sich selbst bis zum Ende schlagen werden, denn durch unseren Tod wurde das Gewissen der Welt gemordet. Die Welt wurde gemordet in Israels Mord. Die Welt wird sich in ihrem eigenen Bösen verzehren. Sie wird in ihrem eigenen Blut ertrinken.
Die Mörder haben über sich selbst das Urteil gesprochen, und sie werden ihm nicht entgehen. Aber du musst dein Urteil sprechen, ein doppelt schweres über diejenigen, die den Mord verschweigen, über diejenigen, die den Mord mit dem Munde tadeln, aber sich darüber freuen in ihrem Herzen. Der Tod kann auf mich nicht warten, und ich muss mit dem Schreiben aufhören. Das Feuer in den oberen Stockwerken wird von Minute zu Minute schwächer. Jetzt fallen die letzten Verteidiger unserer Festung, und mit ihnen fällt und stirbt das große, das schöne, das gottesfürchtige jüdische Warschau. Die Sonne ist im Untergehen, und ich danke dir, Gott, dass ich sie nicht mehr aufgehen sehen werde. Roter Schein fällt durchs Fenster, und das Stück Himmel, das ich sehe, ist rot und fließend wie eine Blutkaskade. Spätestens in einer Stunde werde ich mit Frau und Kindern vereint und mit Millionen meines Volkes in einer besseren Welt sein, wo es keinen Zweifel mehr gibt und wo Gott der einzige Herrscher ist. Ich sterbe ruhig, aber nicht befriedigt, ein Geschlagener, aber kein Verzweifelter, ein Gläubiger, aber kein Betender, ein Verliebter in Gott, aber kein blinder Amensager. Ich bin ihm nachgegangen, auch wenn er mich von sich geschoben hat. Ich habe sein Gebot erfüllt, auch wenn er mich dafür geschlagen hat. Ich habe ihn lieb gehabt und war und bin verliebt in ihn, auch wenn er mich zur Erde erniedrigt, zu Tode gepeinigt, zur Schande und zum Spött gemacht hat. Mein Rabbi hat mir oft eine Geschichte erzählt von einem Juden, der mit Frau und Kindern der spanischen Inquisition entflohen ist und über das stürmische Meer in einem kleinen Boot zu einer steinigen Insel trieb. Es kam ein Blitz und er schlug die Frau. Es kam ein Sturm und schleuderte seine Kinder ins Meer. Allein, elend wie ein Stein, nackt und barfuß, geschlagen vom Sturm und geängstigt von Donner und Blitz, mit verwirrtem Haar und die Hände zu Gott erhoben, ist der Jude seinen Weg weitergegangen auf der wüsten Felseninsel und hat zu Gott gesagt: Gott von Israel, ich bin hierher geflohen, um dir ungestört dienen zu können, um deine Gebote zu erfüllen und deinen Namen zu heiligen. Du aber hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. Solltest du meinen, es wird dir gelingen, mich von meinem Weg abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und Gott meiner Väter, es wird dir nicht gelingen. Du kannst mich schlagen, mir das Beste und Teuerste nehmen, das ich auf der Welt habe. Du kannst mich zu Tode peinigen, ich werde immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieb haben, dir selbst zum Trotz. Und das sind meine letzten Worte an dich, mein zorniger Gott. Es wird dir nicht gelingen. Du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube, damit ich an dir zweifle. Ich aber sterbe, genau wie ich gelebt habe, im felsenfesten Glauben an dich. Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott. Der Ewige ist einig und einzig. Schema Israel. Das war die 10. Nacht mit einem beeindruckenden Gebet eines Juden, der nicht von seinem Gott lässt und ihn liebt und nicht davon lassen kann. Morgen geht es in die 11. Nacht. Sie hat den Titel Heimweg. Bis dann, bleibt behütet.